Steh fest in Jesus.
Weil wir sehen das Reich Gottes. Gott möchte, er hat den Mensch erschaffen in seinem Ebenbild, damit er herrscht über die Werke seiner Hände. Es geht wirklich darum, dass wir heute als Menschen eine ganz große Bestimmung haben. Dass wir herrschen über die Erde. Das ist eigentlich das Ziel, das wir heute Abend vor Augen haben und sehen. Und da gibt es einen Weg dorthin und wir wollen näher über den Weg reden. Aber die Voraussetzung eigentlich, um das Reich Gottes zu ererben, um da reinzukommen, zeigt Kolosserbrief schon, dass wir versetzt werden müssen. Errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Weil der Mensch gefallen ist durch die Sünde. Und deshalb zuerst mal der Weg im Gottesreich zu sein gar nicht mehr da ist. Sondern wir sind, wenn wir so geboren sind, zuerst mal unter der Gewalt Satans. Unter der Gewalt der Finsternis. Aber durch den Glauben an Jesus, wer an ihn glaubt, der wird gerettet und versetzt in dieses Reich des Sohnes.
Amen.
Und das ist eigentlich der Anfang, es zu sehen, das Reich Gottes zu sehen. Und auch heute, wir reden über Opfer. Das ist ein Weg. Ein Weg für uns, dass wir noch mehr von dem Leben von Jesus Christus in uns haben. Dass sein Leben Gestalt gewinnt in uns. Und durch Jesus werden wir reif, um dann, wenn er wiederkommt, so wie er gegangen ist in den Himmel, mit ihm herrschen werden in seinem Reich. Und wir haben gesehen, jetzt dieses Speiseopfer, das zeigt uns viel von Jesus. Die letzte Versammlung über diesen Weizen, das Speiseopfer besteht zum größten Teil aus Weizen. Und der Weizen ist ein Bild auf das Menschsein von Jesus. Und heute wollen wir noch mehr von Jesus kennenlernen, wie wir ihn praktisch in unserem Leben erfahren können, dass wir wirklich im Glauben auch reifen und wachsen. Und ein Punkt, der besonders wichtig ist, auf den ich wirklich, ja, wie wirklich auch ein Anliegen dafür, das ist der Weihrauch. Vielleicht mal kurz lese ich das vor, das müssen wir nicht gemeinsam lesen, sondern das gemeinsam. 3. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen. Ein Speisopfer ist es. Der Weihrauch wird sogar 4-mal erwähnt. Und Weihrauch ist ein Gewürz quasi, welcher auch vorher in anderen Bibelstellen erwähnt wird. Vorher beschreibt Gott ein Salböl, welches die Israeliten mischen sollen. Da war auch Weihrauch drin. Und auch Myrrhe. Und wenn wir verstehen wollen, was Weihrauch für uns heute bedeutet, dann ist es schon wichtig zu sehen, wo überall oder wie beschreibt die Bibel Weihrauch. Und sie wird zum Beispiel im Hohenlied der Liebe mit Myrrhe zusammen erwähnt. Weihrauch und Myrrhe, so als ein Paar, das zusammengehört. Und wo kommt Myrrhe vor? Und Myrrhe, da gibt es wirklich auch Stellen in Jesu Leben. Als er ans Kreuz ging, hat man ihm zu trinken gegeben Wein mit Myrrhe vermischt. Und als er gestorben war, kam Nikodemus mit Myrrhe. Und so mit Myrrhe steht sehr eng in Verbindung mit dem Leiden Jesu und mit seinem Tod.
Ja.
Zweimal in seinen letzten Tagen, bevor er gestorben ist, das Leiden war beides Mal Myrrhe erwähnt. Und wir wissen, er ist ja gestorben und danach auferstanden. Das heißt, Tod und Auferstehung sind bei Jesus auch ein Paar. Und somit kann man schon sehen, der Weihrauch der zeigt etwas von der Auferstehung. Dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden.
Amen.
Und deshalb möchte ich heute wirklich was über den Weihrauch, über die Auferstehung Jesu sagen. Warum brauchen wir Auferstehung? Weil es gibt Tod. In Römer 6, Vers 23, da steht, der Sünde Sold ist der Tod. Durch die Sünde, und das ist Sünde, eigentlich die Rebellion gegen Gott, kam auch der Tod in den Menschen. Das hat man ganz am Anfang schon gesehen. Adam und Eva, sie haben gesündigt und ihr Resultat war, sie mussten aus dem Garten Eden heraus. Und das war der Tod, der geistliche Tod. Sie waren getrennt von Gott. Und genau dieser Tod, ja, der ist auf jeden, der ist hindurchgedrungen durch alles. Alles ist, hat den Tod. Und der einzige Weg, wie wir dort herauskommen, ist durch Auferstehung.
Amen.
Und das ist schon eine ernste Sache, der Tod. Der geistliche Tod. Die Bibel redet sehr ernst sogar von dem Tod, dass es keine kleine Sache ist. Das können wir gemeinsam jetzt lesen. In 4. Mose 19, Vers 11. Da steht, was ist die Konsequenz von der Berührung mit einem Toten? 4. Mose 19, Vers 11 und Vers 12.
Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen, und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am 3. Tag, dann wird er am 7. Tag nicht rein sein.
Amen. Die Berührung mit einem Toten, und es war damals ein echter Toter, hat einen Menschen unrein gemacht. Und auch, das zeigt auch hier schon, am 3. Tag sollte die Entsündigung kommen. Und das ist auch schon ein Bild auf Jesus, Amen, welcher am 3. Tag auferstanden ist und den Tod überwunden, besiegt hat. Und wir sehen schon, der Tod, der ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern, ja, 7 Tage unrein, das war für Gott schon, er zeigt, wie gravierend das ist, wenn wir mit Tod in Berührung kommen. Und wir sehen in dem Speiseopfer, dass Jesus die Auferstehung ist, heißt, er will uns vom Tod befreien. Und uns Amen. Auferstehung geben, dass wir nicht länger im Tod sind. Aber wenn wir geistlich schon tot sind, merken wir gar nicht, dass wir tot sind.
Ja.
Und deshalb muss der Herr uns zeigen, ob wir geistlich tot sind. Und ich habe den Herrn gefragt, wie erkenne ich, ob ich geistlich tot bin? Und er hat mir schon gezeigt, schon wenn ich nicht über die Dinge Gottes nachsinn, ist schon geistlicher Tod in mich reingekommen. Oder wenn in meinem Mund so verschlossen ist, den Herrn durch mich fließen zu lassen, das ist auch ein Zeichen von geistigem Tod. Oder wenn ich in der Bibel lese und auf einmal große Müdigkeit mich überfällt, das ist auch ein Zeichen von geistigem Tod. Aber der Herr möchte nicht, dass wir diesen Tod in uns haben, sondern er ist die Auferstehung. Amen. Der einzige Weg, aus dem Tod herauszukommen, ist Jesus Christus.
Amen.
Weil er sagt von sich selber, er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn ich merke, da ist Tod in mir, dann muss ich mich zu Jesus wenden. Sagen, Herr Jesus, mach mich lebendig. Hilf mir, dich in der Auferstehung zu erfahren, dass nicht der Tod weiter in mir hier schlummert. Deshalb brauchen wir die Auferstehung, weil wir gar nicht den Tod haben. Amen. Weihrauch, das ist schon sehr wichtig. Ja. Und jetzt, Jesus selber hatte gar keinen Tod in sich. Weil er sagt ja, ist die Auferstehung. In ihm war auch gar nichts Todes drin. Und da möchte ich was zeigen aus seinem Leben. Es hat mich auch sehr ermutigt zu sehen, wie er voller Auferstehung ist. In Markus 5, also das ganze Markus 5 Kapitel zeigt Jesus in seiner Auferstehung. Also schon als Mensch, aber wie absolut kein Tod in ihm war. Er geht nach in das Land der Gerasener. Und da war ein Mensch, der hatte Dämonen in sich. Und die waren so schlimm, dass niemand ihn binden konnte, selbst nicht mit Ketten. Und dieser wilde Mensch, der kommt auf Jesus zu. Und was war seine Reaktion, als er Jesus sieht? In Vers 6, als er Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Da sehen wir eigentlich die Macht und Kraft in Jesus. Dass die Dämonen niederfallen müssen vor ihm. So rein und voller Auferstehung und Kraft war Jesus, dass wirklich nichts ihn übermannen konnte, sondern die Dämonen mussten vor ihm sich niederwerfen. Und dann später kommt eine Frau, die war krank, und sie kommt zu ihm und berührt sein Gewand. Sie kommt von hinten und berührt sein Kleid in Vers 27. Und dann steht, sie sagt sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich geheilt werden.
Amen.
Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich wusste Jesus in sich, dass Kraft von ihm ausgegangen war. In dem Alten Testament liest man, wenn jemand Unreines, jemand Reines berührt, wird der Reine unrein. Aber Jesus ist andersrum. Die Unreine berührt Jesus und wird rein. Weil Jesus ist durch und durch rein und ohne Tod.
Amen.
Und deshalb kann er nicht unrein werden, sondern vielmehr wird die Frau rein. Und dann gleich im Anschluss sieht man noch viel deutlicher die Kraft der Auferstehung, als er zu Jairus ihm nachgeht und seine Tochter war so krank und dann als er kommt, dann war sie schon gestorben und alle trauern. Und Jesus sagt aber, sie sollen nicht traurig sein, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und er sagt in Vers 41, Talita cum, was übersetzt heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf.
Steh auf.
Und sogleich stand das Mädchen auf.
Amen.
Und hier sehen wir wirklich, dass Jesus den Tod besiegt hat, überwunden. Und dass in ihm kein Tod drin ist. Der Hebräerbrief sagt deshalb von Jesus in Kapitel 2, dass er, als er Mensch wurde und als Mensch dann gestorben und auferstanden ist, er hat den Tod vernichtet. Er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das heißt, er hat den Teufel vernichtet und somit auch die Macht des Todes. Und das ist die Ermutigung für uns heute, dass wir in Christus, in Jesus, den Weihrauch haben, die Auferstehung und deshalb nicht mehr unter dem Tod gefangen sind. Römer 6 zeigt sogar, die Sünde herrscht über die Menschen, aber durch die Auferstehung können wir über die Sünde herrschen. Aber der Punkt ist wirklich, dass wir es oft gar nicht so wahrnehmen, dass wir Tod haben in uns. Und das ist eigentlich das, wo ich mag, das ist das Gefährliche, wenn man denkt, Okay, ich bin schon voller Auferstehung, aber dann gar kein Empfinden mehr dafür habe, für geistigen Tod, weil der ist so gravierend, der breitet sich auch aus. Aber wenn der Herr uns das zeigt, wo wir das haben in uns, dann ist es wichtig, da entgegenzustehen und zu sagen, Herr Jesus, mach mich lebendig.
Amen.
Verschling allen Tod in mir und ich geistlich.
Amen.
Weil, ja. Ja, das ist so wichtig, dass wir in der Auferstehung sind. Und das in Jesus auch erfahren darin. Das ist eine Zutat von dem Speiseopfer, die wir in Christus sehen, dass er uns wirklich lebendig macht, dass wir für Gott stehen, auch über Gottes Dinge sinnen. Und ja, ich schätze es sehr, ich habe da heute Morgen schon was drüber gesagt, wie ich gemerkt habe, dass es schon auch unsere Erfahrung werden kann. Wie ich diese Woche gemerkt habe, an einem Abend war ich müde und wusste nicht, wie jetzt weitergehen kann. Und dann habe ich aber erfahren, wie Jesus mich darin wirklich allen Tod genommen hat. Ich lebendig gemacht habe, er war abends ein Vortrag an der Uni und er hat wirklich Auferstehung gegeben. Da wurde sogar eine Schwester gerettet. Sie hat den Herrn aufgenommen in ihr Leben. Und das war schon das Zeichen, wie Jesus dort gewirkt hat, da er den Tod weggefegt hat. Ja, wenn wir den Weihrauch so erfahren, ja, dann können wir auch voller Leben und Auferstehung den Herrn loben.
Ja, genau.
Dann ist kein Schweigen. Ja. Und außer dem Weihrauch gibt es jetzt nur zwei Zutaten im Speiseopfer, die kurz eingehe, aber die nicht im Speiseopfer drin sein sollen. Das Speiseopfer zeigt, dass, also in 3. Mose 2, in Vers 11, alles Speiseopfer, das er dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden. Denn von allem Sauerteig und allem Honig sollt ihr für den Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Was ist Sauerteig? Sauerteig wird auch wiederum öfters in der Bibel erwähnt. Und vor allem spricht Jesus von Sauerteig, wenn er an die Pharisäer und Sadduzäer, wenn er an sie spricht. Und er spricht dort von dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit und Heuchelei. Und die Heuchelei bezeichnet er, er macht da ein Bild und zeigt, sie tun das Äußere von den Bechern reinigen, sodass es nach außen schön aussieht, aber das Innere ist voller Raub und Bosheit. Und somit die Heuchelei ist Sauerteig. Das heißt, wir scheinen nach außen ganz gut und schön, aber innerlich ist es nicht so. Es ist anders und schlecht in uns. Das ist Heuchelei und ja. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt des Sauerteigs eingehen. Und zwar, wir hatten das auch schon heute Morgen. Es geht um unser Herz also. Das Innerliche muss rein sein, nicht nur das Äußere. Und das Herz muss, da was macht unser Herz unrein? Hatte heute Morgen beim Mittagessen ein Gespräch, da habe ich das auch einen Bruder gefragt, was macht unser Herz unrein? Und er hat gesagt, wenn Neid in uns ist. Wenn wir was sehen, was der andere hat und es auch gern möchten, dann kommt Sauerteig in unser Herz und macht das Herz unrein. Aber auch Stolz und Hochmut. Wenn wir stolz im Herzen sind, dann ist es auch ein Sauerteig. Und genau das Gleichnis hat der Markus heute Morgen erwähnt in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Dort redet Jesus von einem Pharisäer und Zöllner. Und der Pharisäer, der betet und dankt Gott, dass er nicht so ist wie die anderen Leute. Erpresser, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Zöllner stand aber von ferne und er wollte seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott, lass dich mit mir Sünder versöhnen. Hier sehen wir auch einen Sauerteig, dass in dem Herzen von dem Pharisäer Hochmut war gegenüber dem Zöllner. Und diesen Sauerteig sollen wir nicht in uns haben. Dass wir nicht über andere Gläubige und Menschen hochmütig reden. Dieser Hochmut kommt daraus, wenn wir sagen, wir sind aber besser, weil wir das und das ergriffen haben. Aber so sollen wir nicht denken. Sondern was uns besser macht, ist, wenn es auch sichtbar wird in unserem Leben. Wenn Gott bestätigt, dass das, was wir hier tun und sind, sein Wille ist und er das genießt, dann ist es sehr gut. Aber unser Herz sollte nicht hochmütig und stolz sein. Das ist auch Sauerteig. Was das Speiseopfer schon zeigt, dass wir davon unser Herz reinhalten sollen. Ein reines Herz ist vor Gott sehr kostbar. Wenn wir ein reines Herz bewahren.
Amen.
Es hat auch einen großen Segen. Der Herr sagt in der bekannten Bergpredigt, dass die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen.
Amen.
Eine wunderbare Verheißung. Umso mehr wichtig für uns, Sauerteig aus dem Herzen zu entfernen.
Amen.
Honig. Honig soll auch nicht im Speiseopfer sein. Honig. Ja, Honig gibt es in verschiedene Formen. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt des Honigs, welchen der Herr in mir berührt hat, war, dass ich nicht so sehr auf menschliche Beziehungen Wert lege, dass ich sage, ich rede nur mit dem, der mir passt. Weil das ist klebrig am Ende. Wenn jemand kommt, der neu in die Gemeinschaft kommt und keiner auf ihn zugeht, weil alle zusammenhängen, dann ist das ein Anzeichen für Honig. Sondern der Herr braucht unsere Verfügbarkeit so, dass wenn er zu uns redet, geh auf den zu und rede mit ihm, dass wir da frei sind zu gehen. Und der Honig verhindert das, weil es halt bequemer ist. Honig ist auch süß und angenehm, aber wenn er klebt, dann ist er nicht gut.
Honig ist nicht gut.
Im Speiseopfer ist er nicht gut. Ich habe auch nochmal nachgelesen, wo überall Honig in der Schrift vorkommt. Natürlich, das gute Land wird beschrieben als ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und wird auch gut beschrieben, weil es ja, auch wunderbar ist. Aber im Speiseopfer kein Honig. Ja, ich denke, man sieht schon, es gibt viel Bedarf, die Wirklichkeit in dem Speiseopfer zu erfahren. Die Dinge, die dort in Christus zu sehen sind. Und besonders wirklich die Auferstehung.
Amen.
Dass wir wirklich ganz lebendig sind, dass nichts uns irgendwie einnimmt.
Amen.
Ich habe auch schon gesehen, selbst die Berührung mit dem Tod macht mich ja unrein. Das heißt, wenn ich Dinge in mich reinlasse, die tot sind. Was sind tote Dinge, die in mich reinkonsumieren? Ich glaube, das muss jeder schauen für sich selber beurteilen. Ich selber weiß schon, dass ich manche Dinge lese oder anschauen kann, die sind tot. Die machen mich am Ende auch tot. Die stumpfen mich ab gegenüber Gott. Und schon die Berührung davon ist nicht gut, sondern dämpft den Geist in mir, das Leben. Aber wenn ich den Herrn in mich reinlasse, das Leber, die Auferstehung, dann wächst auch das Leber in mir zu.
Amen.
Das Leber wächst, die Liebe zu Gott. Und er hat auch wirklich auch Raum, sich in mir auszubreiten. Und so, also der Weihrauch ist wirklich sehr gut, dass das im Speiseopfer drin ist. Und wenn Jesus auch die Auferstehung zu erfahren und auch anwenden kann.
Amen. Unbedingt.
Amen.
Herr, verschlinge allen Tod in
uns. Amen.
Du bist die Auferstehung, Herr Jesus.
Amen.
Amen. Wir wollen wirklich Auferstehung erfahren.
Amen.
Dass du alles in uns hinwegfegst, was auch unsere Beziehung zu dir dämmt.
Amen.
Mach uns ganz lebendig.
Amen.
Ja, Herr, lass uns jede Zutat im Speiseopfer
erfahren. Amen.
Besonders den Weihrauch, die Kraft deiner Auferstehung.
Amen.
Herr, Amen, mach uns innerlich ganz lebendig.
Amen.
Wir möchten auch lernen, allen Sauerteig und allen Honig wegzuschaffen.
Amen.
Amen.
Ja, Herr.
Amen. Ganz lebendig. Lesen wir nochmal 3. Mose 2, Vers 1. Damit wir es träumen. Amen. In Elberfelder zuerst, okay?
Und wenn jemand die Opfergabe eines Speiseopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengrieß sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen.
Amen. Die Luther noch?
Wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will,
Amen.
So soll es von Weizenmehl sein, und er soll Öl darauf gießen,
Amen.
Weihrauch darauf legen.
Amen. Ja, dann Vers 11 in Elberfelder und Vers 13 in Luther. Ja. Alles Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden, denn von allem Sauerteig und allem Honig sollt ihr für den Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Amen.
Alle deine Speisopfer sollst du salzen.
Amen.
Und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein.
Amen.
Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen.
Amen. Halleluja. All deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Amen.
Amen.
Herr, mach uns wirklich die Salze. Amen. Halleluja. Ja, ich glaube, es ist so gut zu sehen. Dieses Opfer hat 4 Zutaten und 2 Dinge, die nicht unter keinen Umständen hineinkommen dürfen. Es ist also nicht so einfach. Es ist nicht nur eine Zutat und du kochst sie und dann ist schon fertig. Sondern es ist hier einiges mehr, was Gott verlangt, damit es auch ein Speiseopfer sein kann. Gott verlangt mehr. Ja, wenn ich so lese, dann, ja, warum nicht nur eine Sache? Aber Gott möchte alle diese Eigenschaften in diesem Speiseopfer zusammen genießen. Dann schmeckt es ihm. Es darf gar nichts fehlen. Er betont sogar das Salz darf nicht fehlen. Also selbst wenn du 3 hast, aber dir fehlt Salz, schmeckt es Gott nicht. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Manchmal denken wir, ja, also, lob den Herrn, ich habe da schon eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht, das ist schon ganz gut, das werde ich jetzt dem Vater bringen. Ja, ich glaube, es ist gut, den Vater zu fragen, ob ich wirklich alle Substanzen gewonnen habe. Habe ich alle 4 Zutaten gewonnen? Und habe ich alle 2 anderen Dinge, die nicht rein dürfen, auch wirklich beseitigt? Und erst dann kann ich es dem Vater bringen, als ein Speiseopfer. Das zeigt, es ist nicht so einfach, nicht so oberflächlich. sondern wir müssen wirklich zum Herrn kommen und jede Zutat vor ihm bewegen und die geistliche Erfahrung davon ergreifen. Und nur der Herr kann uns eigentlich zeigen, was die Dinge bedeuten. Das geht nur durch den Geist. Und Weizengrieß, ja, wir brauchen viel von diesem Weizen, das viel mit dem Tod des Herrn zu tun hat. Und wir haben auch gesehen, der Tod des Herrn hat verschiedene Tiefe der Erfahrung. Ja. Und es ist nicht ausreichend, dass ich den Tod des Herrn hier in einer Situation erfahre. Der Herr möchte, was Paulus gesagt hat, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So wunderbar, dass ich und alles in dem Tod des Herrn ist beseitigt. Lob den Herrn. Die Erfahrung möchte ich wirklich ganz machen. Und dann sagt er, er soll Öl darauf gießen. Ja, wir hatten schon einmal drüber Gemeinschaft. Nur der Herr war ein Mensch, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Es gibt keinen anderen Menschen, der ohne Sünde geboren wurde. Aber beim Herrn war es wirklich so, in ihm, da war der Geist, wofür das Öl steht, und ein Mensch vollkommen eins, ohne irgendetwas anderes. Es gab keine Sünde in ihm. Lukas 1 heißt es, er wird der Heilige genannt, von Geburt an. Das ist sehr kostbar. Und dann heißt es, er soll Weihrauch darauf legen. Ja, der Herr hat gar keinen Tod. Der Herr hat keinen Tod in sich. Und der Tod hat ihn auch in seinem ganzen Leben nie verunreinigen können. Der Herr hat nicht erst in der Auferstehung dann den Tod überwunden. Der Herr hat in seinem ganzen Leben schon den Tod überwunden. Das ist sehr kostbar, weil es gibt viel mehr Bereiche in unserem Leben, als dass am Ende, wenn jemand gestorben ist, er den Tod überwindet. Es gibt viel mehr, habe ich gesehen. Jonathan hat die Gedanken erwähnt, ja. In den Gedanken, da merken wir wahrscheinlich fast am schnellsten, ob wir tot sind oder ob wir lebendig sind. Ich möchte mal Kolosser 3, Vers 1 lesen. Er sagt, seid ihr nun zusammen mit Christus auferweckt. Also seid ihr auferstanden, dann so sucht, was droben ist. Also jemand, der lebendig ist, auferstanden ist, im nicht nur der Theorie nach, sondern geistlich, heute, in der Wirklichkeit, der Beweis ist, du suchst, was droben ist. Amen. Geistliche Auferstehung zu erfahren, hat sehr viel mit meinen Gedanken zu tun. Dann bin ich wirklich jemand, der sucht, was droben ist. Das heißt, wenn du suchst, was droben ist, du bist ganz beschäftigt mit dem, was droben ist. Du suchst, was droben ist. Das ist sehr kostbar. Wie willst du das machen? Wie können wir arbeiten gehen, uns um unsere Familie kümmern, unsere Aufgaben tun und suchen, was droben ist? Du brauchst Auferstehung. Das ist Auferstehung. Auferstehung ist wirklich, wenn der Herr mein Denken regiert. Das ist so kostbar. Dieses Wort dem Herrn zu bringen, seid ihr nun zusammen mit Christus auferweckt. Wenn manche Gedanken kommen, der Grund, dass solche Gedanken überhaupt kommen, ist schon geistlicher Tod. Und da muss ich dem Herrn nicht nur sagen, reinige mich von meinen Gedanken, sondern ich muss dem Herrn sagen, Herr, mach mich lebendig. Mach mich lebendig. Weil wenn ich nicht lebendig werde, denke ich 2 Minuten später wieder nur an alles, was auf der Erde ist. Aber das, was mich, wenn der Herr mich lebendig macht, dann ist es ganz anders. Dann ist mein Denken bei dem, was droben ist. Und dann sagt er nicht, wo Christus ist und wo ist dieser Christus sitzen zur Rechten Gottes. Ich möchte wirklich noch mehr Christus kennen, sitzen zur Rechten Gottes. Ich glaube, das ist so sehr die Last des Herrn, dass wir ihn so kennen. Das ist eine Erfahrung von Auferstehung. Ja. In Römer 7 gibt es auch eine Erfahrung. Dort sagt er in Römer 7, Vers 15, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht an, denn nicht was ich will, das führe ich aus, sondern was ich hasse, das tue ich. Dann sagt er, so vollbringe nun nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann redet er weiter, denn das Gute, 19, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Das ist geistlicher Tod. Das ist geistlicher Tod. Wenn ich das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Was sagt er dann in Vers 24? Ich elender Mensch. Und dann sagt er was? Wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Das ist Tod. Geistlicher Tod. Wie oft sind wir in dieser Situation? Wie oft stehen wir in der Situation, wo wir wissen, was der Herr tun will, aber wir tun es nicht? Das ist geistlicher Tod. Und in diesem Zustand hat der Herr nie gelebt. Der Herr war immer frei vom Tod. Der hat immer getan, was der Vater wollte. Und nicht das Böse. Und das ist nicht nur der Herr. Das soll heute unser Leben sein. Das Problem ist, wir sind schon so gewöhnt an den geistlichen Tod, dass wir gar nicht mehr schreien, ich elender Mensch. Ich habe gemerkt, so gewöhnt an geistlichen Tod, darin fühle ich mich viel wohler als im Lebendigsein. Warum? Weil Lebendigsein ist ein Kampf. Todsein ist kein Kampf. Wenn du geistlich tot bist, du hast allen Frieden dieser Welt. Frag deine Kollegen, die haben so viel Ruhe und Friede. Ja, auf dem Friedhof ist ganz ruhig und friedlich. Wenn wir geistlich tot sind, es stört uns oft gar nicht. Es stört uns gar nicht. Zum Beispiel die Gemeinde in Sardes, Offenbarung 3, Vers 1. Dem Boten der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Aber ich glaube, sie hatten kein Problem damit. Sie waren ziemlich wohl, haben sich ziemlich wohl gefühlt in diesem Tod. Und das ist nicht gut, das darf nicht sein. Wenn ich dem Vater ein Speiseopfer vorbereiten möchte, dann muss ich den geistlichen Tod hassen. Und dafür muss ich ihn merken. Und dafür muss ich erfahren, was Auferstehung ist. Dafür muss ich wirklich täglich erfahren, was ist überhaupt Auferstehung. Man kann niemand Leben erklären. Sein Leben muss man erfahren. Und Paulus hat geschrien, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Ja, es ist so gut, wenn wir den Tod merken, so zum Herrn zu schreien. Manchmal in der Versammlung, es tut mir leid, aber ich denke, es gibt schon geistlichen Tod. Wir haben solche Schwierigkeiten zu loben und seinen Geist zu befreien, das Sprechen des Herrn zu folgen. Manchmal sogar nur aufmerksam zu sein. Das ist geistlicher Tod. Wir sitzen hier, aber wir sind ganz woanders. Das heißt, wir sind tot. In Psalm 88 sagt er, Entschuldigung, dass ich so reden muss, ich habe wirklich eine Last, weil ich gesehen habe, der Herr muss mit uns vorangehen. Amen. Ich möchte nicht Sardes sein. Das ist nicht gut. Psalm 88 sagt da, Vers 11, wirst du an den Toten Wunder tun, werden die Verstorbenen aufstehen und dich loben. Wird man im Grabe deine Güte erzählen oder deine Treue bei der Verwüstung? Ja, im Evangelium predigen. Es ist auch so ein Punkt, wo man wirklich ganz stark sehen kann, wie lebendig bin ich eigentlich. Wenn ich über alles reden kann, stundenlang, habe ich keine Müdigkeit. Aber wenn ich dann das Evangelium predigen soll, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Dann muss ich dem Herrn sagen, Herr, rette mich von diesem Tod. Ich kann Witze machen, aber ich kann kein Evangelium predigen. Ich kann über meinen Urlaub reden, aber ich kann den Menschen nicht zum Herrn bringen. Das ist geistlicher Tod. Davon muss der Herr uns retten. Weil das ist Grundvoraussetzung, dass Gott sein Werk mit uns überhaupt erfüllen kann. Der Geist kann uns sonst nicht salben. Wir waren gestern auf einer Hochzeit und wir saßen am Tisch und wir haben uns gut unterhalten. Und innerlich, am Anfang hatte ich die Verbindung mit dem Herrn und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich locker anfange zu reden. Habe ich sofort aufgehört zu reden, habe gemerkt, das ist geistlicher Tod. Wenn ich jetzt noch weiter rede, haben wir zwar gute Unterhaltung, aber es wird kein Wort des Herrn geben. Und da musste ich selber mich stoppen und sagen, Herr, das möchte ich nicht. Ich bin nicht hier, um zu reden, sondern ich möchte, dass du reden kannst. Ich musste innerlich Buße tun und was der Herr zu Sardes gesagt hat, werde wach, stärke das Übrige, das am Sterben war. Warum? Denn ich habe deine Werke nicht vollendet gefunden vor meinem Gott. Amen. Es wird keine Vollendung geben, es sei denn, der Herr bringt uns ganz in die Erfahrung von Auferstehung. Der Herr muss uns in die Auferstehung hineinbringen. Amen. Das muss unsere ständige Erfahrung werden. Der normale Zustand der Gemeinde muss Auferstehung sein. Wirklich. Weil der Herr ist die Auferstehung und das Leben. Und Auferstehung ist mehr als Leben. Auferstehung ist eine Kraft, die den Tod verschlingen kann.
Amen.
Und deshalb,
Amen.
1. Korinther 15, Vers 54, sagt uns, und wenn dies Verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird, und dies Sterbliche Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Amen. Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, verschlinge meinen Tod. Der Tod hat eine Kraft. Sogar sagt 1. Korinther 15, es ist die stärkste Kraft des Feindes. Er sagt dann, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? So wie operiert der Tod? Der Stachel des Todes nun ist die Sünde. Die Sünde bringt dir nicht nur Unreinheit, die Sünde bringt dir den Tod. Das ist viel schlimmer. Ich habe gemerkt, wenn es Sünde gibt, in der Vergangenheit habe ich mich immer mit dem Blut alleine gereinigt. Und habe gesagt, Herr, reinige mich von diesem Gedanken. Reinige mich von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist zu wenig. Denn der Stachel des Todes ist die Sünde. Das wahre Problem ist, dass der Tod dann immer noch bleibt. Wenn ich mich nur mit dem Blut reinige, bin ich immer noch tot. Ich muss auch dem Herrn sagen, Herr, mach mich lebendig und reinige mich auch vom Tod. Und lass mich aufstehen von all diesem Tod. Damit du herrschst über meine Gedanken, damit du herrschst über meinen Mund, damit du herrschst über meinen Tag. Damit du herrschst über meine Zeit. Wenn wir Auferstehung leben, der Herr herrscht über deine Zeit, dann geschieht der Wille Gottes. Das ist so wunderbar. Deshalb ist so kostbar, was das Wort hier sagt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Amen. Dann sagt er, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Halleluja, ich möchte wirklich so sehr erfahren, wie der Herr vorangehen kann. wie der Herr sein Ziel mit uns erreichen kann. Und ich habe gesehen, die Kraft gibt es nicht in mir. Die Kraft ist nur im Auferstandenen. Und der verschlingt meinen Tod. Im Inneren, in Gedanken, in meinem Herzen, in meinem Reden, in meinem ganzen Sein. Das ist so wunderbar. Auferstehung kann der Herr mit uns vorangehen. Amen. Diesen Bereich kann der Feind nicht operieren. Da ist er geschlagen. Das ist sehr wunderbar. Amen. Und dann heißt es, das Speiseopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden. Denn von allem Sauerteig, das heißt, es gibt wirklich alle Arten von Sauerteig, das sehen wir in der Schrift, es gibt nicht nur eine Art, es gibt verschiedene Arten. Und von allem Honig sollt ihr für den Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Ja. In letzter Zeit habe ich gemerkt, es gibt eigentlich in diesem Punkt ein gewisses Problem. Ich möchte mal Matthäus 13 vorlesen, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und in 3 Maß feinem Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Sauerteig kommt immer in einer verborgenen Weise. Es kommt verborgen. Viele Dinge, Heuchelei merkst du nicht. Stolz, selbst Stolz merke ich nicht. Das kann ich nicht merken. Es sei denn, der Herr gibt mir Licht. Es ist wirklich so. Diese Frau, das heißt, sie verbarg den Sauerteig in dem feinen Mehl. Und ohne den Herrn können wir gar nicht sehen, in was für einem Zustand wir wirklich sind. Das können wir nicht sehen. Und deshalb habe ich sehr geschätzt, was das Wort in 1. Johannes 1 sagt. 1. Johannes 1 sagt, Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Es ist so gut, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn zu kommen. Und in der Gemeinschaft mit ihm, dann gibt er uns Licht. Und wenn das Licht scheint, dann kann der Herr uns auch vom Sauerteig retten. Lob den Herrn. Und auch vom Honig retten. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Lob den Herrn. Es ist so gut, täglich ins Licht des Herrn zu kommen, sagen, Herr, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und der Herr wird immer mehr zeigen. Wenn der Herr heute diesen Punkt in mir behandelt, dann morgen hat er schon etwas anderes in mir zu behandeln. Und dieser letzten Tagen hat der Herr eine Situation benutzt und hat gesagt, das ist Honig. Und auf einmal habe ich gesehen, wie viel Honig ich eigentlich habe. Das habe ich nicht erkannt und nicht gedacht. Aber es war gut, vor den Herrn zu gehen, zu sagen, Herr, gib mir Licht, um das zu sehen, wie es wirklich ist. Und dann noch zur letzten Zutat, zum Salz. Noch 2 Verse, Matthäus 5, können wir zusammen lesen. Matthäus 5, Vers 13. Wenn wir es haben, können wir es einfach lesen. Amen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll man es salzen? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Amen. Und dann Kolosser 4, Vers 6. Ja, wenn wir es haben, können wir lesen. Das ist 2 Verse über das Salz. Euer Reden sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Amen. Halleluja. Salz ist sehr positiv. Wenn du ein Essen hast ohne Salz, das kann man kaum essen.
Aber es ist gesund.
Aber nicht im Speiseopfer. Gott mag Salz. Gott sieht das anders.
Nicht krank davon.
Anderes Salz.
Dieses Salz, was Gott im Speiseopfer haben möchte, das ist der Geschmack. Eigentlich der Geschmack Gottes, der Geschmack Jesu Christi, der eigentlich anziehend ist für die Menschen. Ihr seid das Salz der Erde. Man sagt ja, das Salz in der Suppe, ja, ist eigentlich was Anziehendes. Etwas gut schmeckt. Und wenn der Herr in seiner Menschlichkeit unterwegs war, die Menschen waren so gezogen zum Herrn. Tausende liefen ihm hinterher. Woher das? Da war so ein Geschmack. Also diese Welt ist eigentlich Grunde genommen fade. Die Menschen machen diese Sachen, aber eigentlich bleiben sie dabei ziemlich leer. Sie drücken dadurch keine Hoffnung aus. Sie drücken keine tiefe Zufriedenheit aus. Sie können anderen Menschen dadurch keinen Frieden geben. Das alles haben sie nicht. Aber wir sind das Salz der Erde. Wenn der Herr unterwegs war, er hat den Menschen so eine Hoffnung gegeben. Er hat sie befreit. Und wenn der Herr in uns zunimmt, in seiner Menschlichkeit, das ist eine Wirkung des Herrn. Wo immer wir hingehen, Menschen werden frei von diesem Betrug des Zeitalters und finden den lebendigen Gott. Sie werden befreit. Sie schmecken was von Gott, was sie noch nie geschmeckt haben. Und das schmeckt gut. Und deshalb sagt Kolosser 4, euer Reden sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ja, du kannst kein Eimer Salz nehmen. Wenn ich das mache, dann schmeckt es auch nicht mehr gut. Ja? Das muss die richtige Dosis sein. Aber doch schmeckt es gut. Und das ist so kostbar, wie der Herr in seiner Menschlichkeit ist. Er geht nicht mit der Sünde, er stellt die Sünde bloß, aber das macht die Menschen frei. Das Wort sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir die Wahrheit reden, ein salziges Reden auch haben, das macht die Menschen frei. Lobt den Herrn. Das war eigentlich eine sehr erstaunliche Erfahrung am Vortrag. Die Person, die so viel über Verdammnis gefragt hat, die eigentlich scheinbar ein Problem damit hatte, die ist am Ende gerettet worden. Weil sie sagte, wie kann man nur so viel davon reden und Gott liebt doch. Aber am Ende hat das Wort sie zur Errettung geführt. Das ist so gut, wenn der Herr sein Reden uns schenken kann. Es ist nicht unser Reden, es ist sein Reden. Nur der Herr ist Salz. Und wenn der Herr in uns zunimmt, dann ist es wie der Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und so ein Speiseopfer, das kann Gott wirklich genießen. Alle diese Zutaten. Und wir haben 7 Tage in der Woche. Wenn wir täglich darauf ausgerichtet sind, uns vor dem Herrn demütigen, dann wird der Herr so viel Gelegenheiten geben, jede Zutat zu gewinnen und dann sie vorbereiten und dem Vater zu bringen. Und dann bin ich mir sicher, kann Gott auch seinen Vorsatz erfüllen. Doch lobt den Herrn für seinen wunderbaren Christus und sein Speiseopfer.
Amen.
Amen. Amen, Herr. Herr, wir wollen dich gewinnen. Amen.
Amen.
Amen. Ja. Amen. Wir haben so geübt, den geistlichen Tod ganz auszufegen.
Amen.
Wir haben es geben uns geübte Sinne, dich als die Auferstehung in Anspruch zu nehmen.
Amen.
Herr, wir wollen, dass kein geistlicher Tod mehr in deinem Hause ist.
Amen.
Halleluja.
Finden für den Tod.
Amen.
Herr, damit wir zu dir rufen, für deine Auferstehung.
Amen.
Wir loben dich, du hast allen Tod verschlungen.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Amen. Halleluja. Auferstehung. Amen.
Amen. Wir loben dich, Herr. Du hast den Tod überwunden.
Amen.
Amen. Danke, du bist auferstanden von den Toten.
Amen.
Amen. Danke für dein Leben in uns.
Amen.
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 Herr, verschlinge wirklich allen geistlichen Tod.
Amen. Wir loben dich.
Amen.
Du bist die Auferstehung. Amen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Halleluja.
Neue Erfahrung aus diesen Auferstandenen.
Amen.
Deine Auferstehung verschlingt allen Tod.
Amen.
Bringt das Reich Gottes herbei.
Ja.
Kraft der Auferstehung.
Amen.
Dass wir vorangehen können und den Willen Gottes tun können.
Amen.
Das wollen wir neu erfahren in dieser kommenden Woche.
Amen.
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 Mach uns wach in den kommenden Situationen, Herr.
Amen.
Herr, dass wir Weihrauch gewinnen für das Speisopfer.
Amen.
Lass uns die Gelegenheiten nicht verschlafen.
Amen.
Also mittlern uns, Herr, dass wir nicht mehr zufrieden sind mit geistlichem Tod, Herr.
Amen.
Herr, sondern dass wir vielmehr unseren Zustand immer erkennen und dich in Anspruch nehmen, Herr.
Amen.
Ja, Herr, wir wollen auch den geistlichen Tod nicht mehr dulden.
Amen.
Amen. Herr, wir sind nicht einverstanden, wenn der Tod in uns regiert.
Amen. Halleluja.
Herr, danke, Herr, du bist die Auferstehung und das Leben.
Amen.
Ihr habt noch Philipper 3, Vers 10.
Ja, genau.
Kurz lesen.
Genau.
Philipper 3, Vers 10.
Ja.
11 kann man auch noch dazu genießen.
Amen. Genau. Lob den Herrn. Philipper 3.
Gutes Wort.
Ja. Amen. Amen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie gelange zur Auferstehung aus den Toten. Amen.
Amen.
Halleluja.
Ja, wir wollen ihn erkennen.
Amen.
Und die Kraft seiner Auferstehung.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Danke, Herr, für diese Kraft.
Amen.
Ja, wir wollen noch mehr diesen Weihrauch gewinnen.
Amen. Halleluja.
Amen.
Amen. Dann noch Offenbarung 1, Vers 20.
Amen.
Halleluja. 18 ist es. Entschuldigung. Vers 18.
Amen.
Amen. Lesen wir 17 und 18. Amen. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Amen. Der Herr hat die Schlüssel. Amen. Halleluja.
Todes und des Hades.
Amen. Tod hat keine Macht mehr über uns. Amen. Halleluja.
Danke, Herr, du verschlingst allen Tod.
Amen.
Amen.
Ja, Amen.
Amen. Lobe den Herrn.
Ja, das habe ich auch genossen heute. Wir brauchen Christus als den, der auferstanden ist von den Toten.
Amen.
Lob den Herrn. Und Philipper 3 sagt uns, wir brauchen die Kraft seiner Auferstehung.
Amen.
Weihrauch ist nicht nur die Auferstehung allgemein, sondern die Kraft der Auferstehung.
Amen.
Natürlich ist der Herr die Auferstehung, aber diese Kraft muss in uns wirken
und
uns von allem Tod retten.
Amen.
Ich glaube, darin haben wir alle sehr viele Gelegenheiten, wo wir den Herrn gewinnen können.
Ja.
Weil der geistliche Tod in jedem von uns irgendwo schlummert.
Ja.
Und was wir da brauchen, ist nicht nur wir wissen, dass der Herr auferstanden ist.
Ja.
Das Wissen, dass der Herr auferstanden ist, haben wir alle. Aber die Kraft der Auferstehung ist das, was uns vom Tod rettet.
Amen.
Der Weihrauch, der auf das Speiseopfer gelegt ist und gelegt wird, Das ist die Kraft der Auferstehung, die uns praktisch vom Tod errettet.
Amen.
Und die möchten wir und müssen wir in unserem Alltag sammeln.
Ja.
Und Erfahrung machen, wie sie uns von jedem geistlichen Tod errettet.
Amen.
So, ich glaube, der Herr muss uns da noch viel zeigen.
Amen.
Und uns hineinbringen in die Wirklichkeit.
Ja.
Vor ein paar Tagen haben wir einen Termin gehabt bei der Behörde, ein paar von uns.
Ja.
Und die Behörde hat uns gesagt, um 16.45 Uhr müsst ihr alle da sein. Und wir waren alle in unserem Alltagsleben drin. Wir haben gearbeitet, wir waren ziemlich weit weg eigentlich von diesem Ort, wo wir hinkommen sollen. Und jeder war vertieft in seine Sache. Aber Punkt 16.45 Uhr waren wir alle da. Alle vier, die wir einen Termin hatten. Mhm. Punkt. Am Ende ist sogar jemand gerannt, damit er den Termin schafft. Auch ich habe meinen Tag so geplant, Internet geguckt, wie lange brauche ich zu fahren, wo kann ich parken, was kann ich machen und alles genau berechnet, dass ich dort bin, um 16.45 Uhr. Und zu meiner Überraschung, wir haben es alle geschafft, obwohl wir vier Leute waren. Ich habe gedacht, wow, nicht schlecht. Mitten am Tag haben wir es geschafft, pünktlich zur Behörde zu kommen. Wie ist es mit der Versammlung?
Oh Herr.
Ich brauche nichts dazu zu sagen. Was sollen wir sagen? Wenn es um Versammlung geht, sind wir ein bisschen lockerer. Weil wir denken, naja, alle kommen, wann sie wollen, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir kommen noch. Okay, ich gebe zu, es ist wirklich besser, irgendwann zu kommen, als gar nicht zu kommen. Absolut, Amen. Aber an diesem Termin hat der Herr mir gezeigt, guck mal, du bist so bemüht, wenn es um die Behörde geht, pünktlich da zu sein. Aber wenn es um die Versammlung geht, dann lässt du den geistlichen Tod dich überwältigen. Das ist geistlicher Tod. Warum? Weil es wenn es um die Sache Gottes geht, um das, was Gott betrifft, dann werde ich plötzlich locker. Und in mir, ich nehme es nicht mehr so ernst. Weil ich denke, es gehört zu meinem Alltag und wenn ich es diese Woche nicht schaffe, dann nächste. Aber in diesem Moment, als wir diesen Termin hatten und auch heute Abend im Licht von dem Speiseopfer, habe ich gesehen, in diesem Punkt brauche ich Weihrauch. Warum? Weil es meine Haltung ist, die der Herr hier verändern muss. Es ist nicht nur ein Verhalten, sondern es ist meine Haltung. Ja. Gegenüber dem Werk Gottes, ja, was nicht bereit ist, sein Werk zu tun. Und das ist genau die Wirkung von dem Tod. Nämlich, sie will uns lähmen, den Willen Gottes zu tun.
Ja.
Wenn Gott etwas tun will, dann bin ich schwach und kann es nicht.
Ja.
Wenn ich etwas tun will, dann bin ich sehr motiviert und pünktlich und setze meine Energie ein und ziehe die Sache durch.
Ja.
Wenn es um Gottes Sache geht,
ja,
ach ja, das spielt keine Rolle. Nicht so wichtig. Natürlich sagen wir das so nicht. Aber mein Herz ist oft so. Meine Haltung ist einfach so. Weil ich denke, es sei eine Christenversammlung, also okay, kein Problem. Wir nehmen das Werk Gottes nicht so sehr ernst. Der Herr Jesus war ganz anders. Wenn du sein Leben anschaust in den vier Evangelien, der war nie einen Tag zu spät. Der Herr Jesus hat die Rechnung von Daniel Punkt für Punkt erfüllt. Der hat sogar die Stunden erfüllt.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen? Der Herr ging nach der Stunde. Wenn der Prophet Daniel ihm sagt, und an dem Tag musst du nach Jerusalem einreiten, der Herr hat nicht gesagt, ja, heute fühle ich mich nicht danach. Morgen. Ich muss noch mal kurz mal ausschlafen. Am Galiläischen Meer noch eine Runde schwimmen. Und wenn ich dann Zeit habe, dann werde ich nach Jerusalem einreiten. Wenn der Herr das gemacht hätte, dann ist unsere Erlösung dahin. Selbst der Herr musste sich ganz genau an Gottes Ordnung halten. Und wie hat er das geschafft? Weil in ihm wirkt kein Tod. Der Teufel hat es versucht. Der wollte in seine Menschlichkeit hineinkommen, aber der Herr ist Weihrauch. Der Tod wollte immer irgendwie reinschleichen in sein Leben. Aber lobe den Herrn. Das Speiseopfer zeigt uns, du sollst Weihrauch darauf legen. Und der Herr hat das tatsächlich erfüllt. In jedem Punkt von seinem Leben. Er hat keine Gelegenheit verpasst. Einmal hat er zu seinen Jüngern oder den Leuten dort in Johannes 7 gesagt, wisst ihr, eure Zeit ist immer. Ihr habt zu allem Zeit, alle Zeit, was ihr machen wollt, je nach Lust und Laune, eure Zeit ist immer. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wow, selbst das Ganze, die Zeitplanung von dem Herrn Jesus war ganz nach Gottes Vorsatz. Niemand konnte ihn davon abbringen. Was ist das für eine Menschlichkeit? Wenn ich ein bisschen spät bin, es kümmert mich überhaupt nicht. Ich denke gar nicht mehr daran, dass es überhaupt nötig ist. Aber der Herr ist ganz anders. Und diesen Tod muss der Herr in mir verschlingen.
Amen.
Ich rede hier von mir, Amen. Weil ich gerade kürzlich die Erfahrung gemacht habe, die mich ziemlich, ermutigt, dass es doch möglich ist. Aber für so einen Termin brauchen wir nicht wirklich die Menschlichkeit des Herrn. Weil wir wissen schon so, wenn wir nicht hingehen, dann muss ich noch 3 Wochen warten, bis der nächste Termin kommt. Aber wenn es um Gottes Werk geht, wenn es darum geht, Gottes Willen zu tun, dann kann niemand von uns so sein. Es sei denn, wir genießen Christus als unser Speiseopfer. Das ist eine praktische Sache, wo wir den Herrn gewinnen können.
Amen.
Wo wir ihm sagen können, Herr, kannst du in mir bitte diesen Tod verschlingen, dass es mir nicht egal ist, sondern ich möchte gerne in Auferstehung leben, nicht im Tod bleiben.
Ja.
Oh Herr, der Herr ist wirklich ein Vorbild. Wenn wir ihn in den Evangelien, sein Leben anschauen, dann sehen wir, er hat es wirklich ernst genommen. Er war ganz für Gott, den Vater.
Amen.
Kein Tod hat sein Leben gehalten. Er hat zu Maria nicht gesagt, ja, ich werde später die Auferstehung sein. Sondern er sagte, ich bin jetzt die Auferstehung und das Leben. Jetzt. In dem Moment, als der Herr dort stand, dann hat Maria gesagt, ja.
Martha.
Ich weiß, Martha, Maria, die waren alle dort. Die haben gesagt, ja, ich weiß, ja, es wird irgendwann später, wird die Auferstehung kommen. So sind wir alle. Wenn es um den Willen Gottes jetzt geht, dann sagen wir immer, ja, später. Nicht jetzt. Aber der Herr sagt, ich bin die Auferstehung.
Amen.
So das nächste Mal, wenn uns der Herr daran erinnert. Und wir merken, dass wir hier locker werden und nicht so vorangehen wollen, dann sollen wir daran denken, der Herr sagt, ich bin die Auferstehung. Und in dem Moment wenden wir uns zum Herrn und sagen, Herr, verschlinge den Tod in mir.
Amen.
Ich will jetzt in Bezug auf diesen kleinen Punkt nicht nachlässig werden. Ich will diesem Tod keinen Raum geben. Herr, ich bin nicht einverstanden. Was ich jetzt brauche, ist die Kraft deiner Auferstehung. Sonst wissen wir, dass der Herr am dritten Tag auferstanden ist. Aber wir haben keine Kraft. Die Kraft fehlt mir trotzdem, seinen Willen zu tun. Das ist eine Erfahrung von dem Speiseopfer. Wenn wir wissen möchten, wie bereiten wir es vor, hier ist eine Gelegenheit, wie wir die Menschlichkeit des Herrn mit Weihrauch gewinnen können. Das habe ich heute Abend genossen. Und das möchte ich erfahren.
Amen.
Ich will dem Herrn sagen, Herr, verschlinge in mir den Tod.
Amen.
In Bezug auf das Werk Gottes.
Ja.
Dass ich nicht nachlässig bin.
Oh,
es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun.
Ja.
Dafür brauchen wir das Speiseopfer.
Amen.
So mehr und mehr nach diesem Wochenende stelle ich fest, wenn es um Gottes Willen geht, kann ich es nicht machen.
Ja.
Es sei denn, ich habe eine neue Menschlichkeit.
Nur
die Menschlichkeit Jesu ist imstande, diesen Willen Gottes auszuführen.
Amen.
Und der zweite Punkt, den ich heute genossen habe, war über das Salz des Bundes. Oder das Salz, was hier gesagt wurde. Ich lese kurz nochmal diesen Vers vor. Und dann ist es gut genug. Aber ich will nochmal den Vers wiederholen. Vom 3. Mose 2, Vers 13. Alle Opfergaben deines Speiseopfers sollst du mit Salz salzen. Und du sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speiseopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. So der Herr hat so viel Salz erwähnt in diesem Vers. Salz, 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 Salz. Warum? Weil wir das gerne vergessen. Wir vergessen es immer sehr gerne. Weil dieses salzige Geschmack des Herrn, das bringt wirklich etwas von Gott zum Ausdruck. Das Salz wird in den Speiseopfer reingetan, damit Gottes Wesen zum Ausdruck kommt. Der Geschmack Gottes. Das ist es, was die Menschlichkeit Jesu ausmacht. Oft kommt unser eigener Geschmack heraus. Und dann denkt man, ja, das ist Christian, das ist Wolfgang. Ja, so ist halt der Wilfried. So denken wir. Aber was herauskommen soll aus uns, wenn wir das Salz gewinnen, dann ist es nicht Christian, Wolfgang, Wilfried oder Tobi oder sonst jemand, sondern dann kommt Gott zum Ausdruck. Der Herr hat in seinem ganzen Leben den Geschmack Gottes herausgebracht. Wenn du ihm begegnet bist, dann hast du geschmeckt, da ist irgendwas anders. Der schmeckt anders. Wie ist es mit uns? Bei uns schmeckt man oft nicht so viel. Am Ende sind wir sogar noch so wie die Welt. Oder wie Babylon. Gibt es keinen Unterschied. Aber beim Herrn, in seinem Speiseopfer, das, was er bereitet hat, er hatte immer die richtige Portion Salz. Er hat nicht die Leute versalzen.
Richtig.
Salzsäule gibt, heißt was anderes. Gibt's eine, aber das war nicht richtig. Aber Gott sagt hier die richtige Dosis. Und das müssen wir auch vom Herrn holen, weil wir das nicht selber haben. Wie soll ich Gott zum Ausdruck bringen in seinen Geschmack? Meine Menschlichkeit ist verdorben. Aber durch den Herrn Jesus haben wir diese Menschlichkeit, die Gott zum Ausdruck gebracht hat. Und dann heißt es hier sogar noch, du sollst es, das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Es ist nicht nur irgendein Salz, sondern ein Salz des Bundes deines Gottes. Wenn Gott einen Bund macht, dann ist es fest und ewig gültig. Gott macht nicht nur irgendeinen Bund und dann bricht er es wieder. Dann ist es wieder so und morgen so und übermorgen so. Das Salz des Bundes ist ein Salz, was die Menschlichkeit des Herrn so fest und gerade macht. Die nicht heute so ist und morgen so. Wir, wenn wir eine gute Morgenwache hatten, dann sind wir Halleluja. Wir gehen voran und wir sind ganz fröhlich. Dann am Abend klappen wir schon wieder zusammen und vergessen den Willen Gottes zu tun. Wir sind morgen so, abends anders. Warum? Weil das Salz des Bundes fehlt. Wenn wir das Salz des Bundes haben, dann haben wir eine Beständigkeit, die ganz für Gott ist. Auch wenn es schwierig wird, verlieren wir das Ziel Gottes nicht aus den Augen. So wie der Herr, der ist fest und gerade für Gottes Vorsatz vorangegangen. Selbst wenn die Leute und alle versucht haben, ihn zu hindern. Er war nicht hin und her geworfen. So wie Epheserbrief gesagt hat, wir sind oft hin und her geworfen von jedem Wind der Laune. Natürlich gibt es auch Wind der Lehre. Aber bei uns ist es mehr der Wind der Laune. Wenn wir gute Laune haben, dann sind wir ganz für Gott. Und jeder merkt, oh, Halleluja, Jan hat gute Laune. Und wehe, die Laune geht runter. Dann plötzlich ist er verschwunden. Dann muss man ihn überall suchen. Warum? Weil das Salz des Bundes fehlt. Der Herr war nicht so. Wir haben es in einer der letzten Hausversammlungen besprochen. Stell dir vor, der Herr hat am Tag vor seiner Kreuzigung schlechte Laune. Stell dir vor, oh, war bis jetzt alles gut und dann, ach, keine Lust. Dann haben wir keine Erlösung. Aber die Menschlichkeit Jesu war beständig. Es ist unabhängig von seiner Laune. Sind wir unabhängig von unserer Laune?
in Christus. Ah, die Brüder vielleicht ein bisschen mehr. Die haben dann ein Problem mit anderen Sachen. Aber hier ist eine Zutat, die ist das Salz des Bundes deines Gottes. Und diesen Bund, den Salzbund, den können wir vom Herrn holen. Und wir brauchen, das Wunderbare ist, das Speiseopfer zeigt uns, wir brauchen nicht darin bleiben. Wenn wir es merken, haben wir doch jetzt die Gelegenheit, Christus als das Speiseopfer zu gewinnen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir wollen die Zutaten sammeln. Dann lass uns die Gelegenheit nutzen. Und nicht einfach drüber weggehen und denken, jetzt bin ich halt so. Jetzt warte ich, bis ich wieder herauskrabble. Musst du nicht warten. Lies nochmal 3. Mose 2 und komme zum Herrn und sage, Herr, gib mir diese Beständigkeit. Ich möchte ganz für dich sein. So, ich glaube, wir haben viele Gelegenheiten, den Herrn zu gewinnen. Und wenn wir das alle machen, dann gibt es viele wunderbare Speiseopfer für Gott zu genießen. Lob den Herrn. Amen.
Ganz kurz zu der Auferstehung was sagen. Es ist wie mit allen geistlichen Dingen eine Sache der Übung. Es ist wunderbar, wenn wir den Herrn hier so sehen, als der, der tot war und jetzt lebendig ist. Und wie wir heute vor Augen haben, dass wir so eine Empfindung für den Tod haben. Aber in diese Erfahrung des Lebens reinzukommen, ist eine Übung. Das heißt, wir müssen uns üben, dieses Leben zu ergreifen. Und dafür brauchen wir den Glauben. Wie wir gelesen haben in Hebräer, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen.
Amen.
Das heißt, durch den Glauben bringen wir das, was in uns noch nicht ist, in die Wirklichkeit. Das heißt, wir nehmen unseren Glauben und vermischen ihn mit diesem Wort,
Amen.
In dem der Herr als der Lebendige und Auferstandene beschrieben ist. Und trainieren uns durch diesen Glauben, diese Auferstehung in unsere Wirklichkeit zu bringen.
Ja, genau.
Und da dürfen wir nicht enttäuscht sein, sondern das müssen wir üben, voller Zuversicht
Amen.
Und mit Glauben.
Ja.
Es ist wichtig, dass wir in dieser Übung wachsen,
Amen.
Dass es für uns am Ende ein leichtes ist,
Richtig.
Den Tod zu überwinden und das Leben in Anspruch zu nehmen.
Amen.
Amen.
Genau.
Amen.
Ja.
Das ist dein Leben.
Halleluja. Amen. Auferstehung, Leben.
Amen. Amen. Danke, Vater. Wir loben dich. Mhm. Das ist auch gut.
Vielleicht ein paar Sekunden noch.
Ja, ein paar Sekunden.
Ich hoffe, du hast es gesagt.
Ich wollte noch was ergänzen zum Salzbund. Mhm.
Gut.
Weil es uns ein großes Anliegen war. Wir haben festgestellt, dass das nicht erst in 3. Mose diesen Salzbund gab, sondern eigentlich war es der Bund Gottes mit den Menschen. Mhm. Und den ersten Bund, der so deutlich zu sehen ist, hat er hier mit Abraham gemacht. Ja, und Abraham war der Vater des Glaubens. Ja, und wenn wir im Glauben stehen bleiben wollen, brauchen wir auch das Salz. Weil das Salz hat verschiedene Eigenschaften. Und die haben mich sehr berührt. Da hatten wir auch einige Zeit immer wieder Gemeinschaft darüber. Die wichtigste Eigenschaft hier ist, dass unser Glaube haltbar bleibt. Dafür brauchen wir regelmäßig diese Würze dieser Beziehung, weil der Bund ist eigentlich eine Beziehung. Wenn man gerade das Beispiel von Abraham nimmt, ja, da sieht man diese Beziehung, die der Herr eigentlich gesucht hat und die Abraham dann auch, weil er auch als der Vater des Glaubens beantwortet hat. Und diese Beziehung wurde immer wieder durch die Haltbarkeit mit diesem Salzbund erhalten. Das heißt, der Glaube ist ihm geblieben, mehr wie Sarah. Gell? Sarah, da kann man so manche kleine Situationen, wo man merkt, wie es bei ihr die Zweifel doch kommen. Diese Haltbarmachung hat auch noch ein anderes Prinzip, ja, das Prinzip der Desinfektion. Das heißt, da kann der Feind weniger mit seinen Keimen und seinen Versuchen, etwas zerstören zu wollen, wirken. Mhm. Ja, das haltbar machen. Und dann in der Beziehung brauchen wir manchmal, um den Geschmack zu bekommen für diese Beziehung, um die Lieblichkeit zu erkennen, brauchen wir auch einen Geschmacksverstärker. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Maultaschen noch erinnern könnt von heute Mittag. Also ich war irgendwie so ein bisschen allein auf mich gestellt. Er hat zwar mit Jonah telefoniert, aber dann habe ich es doch probiert. Und im Nachhinein mich selber beobachtet, ja, mit dem Salz und mit dem Würzmittel, in dem ein großer Bestandteil Salz ist, ganz vorsichtig, ja. Aber ich war zu vorsichtig. Die Menge, ja, so für 40 Personen und so, das war nicht so einfach. Und da habe ich gemerkt, ich musste 2-3 Mal nachwürzen, ja, damit der Geschmack da ist. Und als wir dann hier waren in der Küche, ja, haben wir nochmal ein bisschen nachgewürzt, ja. Und da habe ich gemerkt, diese Sache mit dem Geschmack ist für uns wichtig, weil wenn wir keinen Geschmack mehr haben, wenn das Salz fade wird, was sollen dann die Menschen machen, die in die Versammlung kommen, wenn sie gar nicht mehr merken, dass da was läuft, dass da auch der Geist der Wirklichkeit vorhanden ist. Ja. Weil er fehlt, wenn die Wirklichkeit dieses Salzbundes nicht vorhanden ist. Der Glaube, der fehlende Glaube macht uns stumm. Ja. Ja. Wenn aber der Glaube durch diese Beziehung, die erneuert wird, regelmäßig erneuert wird, so gestärkt ist, dann ist auch dieses Zeugnis sichtbar, das durch das Salz offenbar. Da spielt auch noch die Sache mit dem Tod eine Rolle. Ja. Da war doch irgendwas mit 3 Tagen. Ja, also es ist gut, wenn der Tod sich einschleicht, dass wir schauen, dass er nach 3 Tagen beendet ist.
Besser 3 Minuten. 3 Sekunden werden fertig.
Bibelübersetzungen, die das zeigen, dass es am 7. Tag ist, dann wirklich alles zu spät.
Ja.
Deshalb lass uns diese 3 Minuten bis 3 Tage, wenn auch immer, ja, lass uns die so tatsächlich mit dem Herrn üben und verhandeln,
ja.
Damit nicht die Gemeinde unter unserem Tod leidet.
So ist ja.
So. Lobe den Herrn. Amen.
Ein Vers lesen, 2. Korinther 2, Vers 14, hat mit dem Salz zu tun, was gerade mitgeteilt wurde. 2. Korinther 2, Vers 14. Das ist Amen. Möge der Herr das unter uns allen gewinnen.
Amen.
Aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph ein Herr führt, in dem Christus, und durch uns den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. Amen.
Amen.
Ein guter Geruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Dies sind ein Geruch vom Tod zum Tode, jenen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist hierzu tauglich?
Ja, Amen. Als aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Amen. Herr, tue das.
Amen.
Diese Woche eine gute Erfahrung. Wir haben mit den Auferstehungsmord des Herrn. Jede zweite Woche muss ich Freitag eine Präsentation machen vor meinem Labor. Und deshalb jede zweite Donnerstagabend bin ich sehr beschäftigt in meine Gedanken und nehme sogar manchmal meine Arbeit mit zum Versammlungsfeiern. Diese Woche hat der Siegbert, ein neuer Bruder, mich angerufen, dass ich mit ihm fahren konnte und dass sein ältester Sohn sogar mitkommt. Und obwohl ich so viel zu tun hatte und ich wusste, dass ich wahrscheinlich stundenlang meine Präsentation diese Woche machen muss, habe ich dann einfach entschieden, Herr, ich gebe dir diese Zeit. Ich möchte mit diesem Mensch Gemeinschaft haben, um deinen Plan weiterzubringen.
Amen.
Und dann ging ich mit ihm ins Auto und obwohl der Sohn doch abgesagt hat, war das eine sehr gute Zeit der Gemeinschaft mit Siegbert.
Amen.
Und der Herr hat wirklich gesegnet, dass ich meine Gedanken von Dingen, die droben sind, gesetzt habe. Weil dann kam ich nach Hause und da war ein E-Mail von meinem Chef, Lab-Treffen morgen ist abgesagt.
Amen.
Der Herr ist wirklich treu, wenn wir zuerst nach seinem Reich
kommen. Amen.
Gott ist treu.